Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Willkommen zu einem Bern einfach Spezial zu den Rahmenverträgen mit der Europäischen Union. Bei mir ist Lea Amstadt, sie ist Präsidentin vom Liberalen Netzwerk, einer Bewegung von liberalen Köpfen, die die Verträge unter die Lupe nehmen, genau anschauen und darum auch ein bisschen kritisch eingestellt sind. Lea Amstadt, schön bist du da. Danke vielmals.
Danke, Dominik. Schön, dass ich da bin. Schön, dass ich das Liberale Netzwerk vorstellen und mit dir auch über die EU-Verträge reden heute.
Ja, die Lea Amstadt ist auch noch Gemeinderätin für die FDP in Wiedlisbach, Kanton Bern, also eine engagierte Milizpolitikerin. Aber jetzt hast du zusammen mit 6 anderen Köpfen das Liberale Netzwerk noch gegründet. Was ist das und wieso habt ihr das gemacht?
Wir bringen beim Liberalen Netzwerk Leute zusammen, die die EU-Verträge aus liberalen Gründen kritisch beurteilen oder auch ablehnen. Weil wir sind überzeugt, dass diese Leute im Moment zu wenig Gehör bekommen. Eigentlich. Unsere Zielgruppe sind FDPler, sind Parteilose, sind die politische Mitte. Und dort dominiert im Moment so ein bisschen die Meinung, man muss für die Verträge sein. Und wir merken einfach und haben gemerkt, dass ganz viele Leute eigentlich die Verträge kritisch sehen, sich aber nicht getrauen, das zu sagen. Und wir Gründungsmitglieder sind alles FDP-Mitglieder. Und als wir das in unseren Kreisen gemerkt haben, wir müssen diesen Leuten ein Gesicht geben. Wir müssen diesen Leuten zeigen, dass sie nicht allein sind mit ihrer Meinung. Dass sie sich getrauen, sich zu äußern. Dass man einfach diese Position auch zeigen kann.
Also ihr seid sozusagen eine Selbsthilfegruppe für FDPler, die noch liberal sind und die Verträge kritisch anschauen. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, nein, ist jetzt ein bisschen fies. Wir wollen wirklich auf diese Seite auch zeigen, weil wir sind eigentlich sicher, das ist unsere Vermutung, die Basis ist gespalten und im Moment dominiert halt auch in den Medien, auch durch die Medien so extra gemacht, sage ich mal, das Bild, dass FDP-Mitte für die Verträge ist. Und ich glaube, das ist nicht ganz die Wahrheit.
Wie hast du das gemerkt? Du hast gesagt, es sind viele sind kritisch eingestellt, getraut sich das aber nicht zu sagen. Wie äußert sich das jetzt in deinem Umfeld?
Ja, sehr direkt. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass Leute irgendwo am Rand von einer Parteiveranstaltung zum Beispiel zu uns kommen oder auf LinkedIn auch kontaktieren und sagen, hey, wir haben gehört, du oder dir engagiert euch da gegen die Verträge. Ich bin von all der Meinung, aber ich möchte es nicht sagen. Und wir sagen dann, ja, wieso möchtest du es nicht sagen? Ja, weisst du, wegen dem Geschäft. Oder ja, weisst du, bei mir, in meinem Umfeld, wo ich bin, das ist ein bisschen heikel. Ich glaube, viele Leute haben Angst, dass sie in eine gewisse Ecke gestellt werden irgendwie. Wir sind Abschotter, wir sind rückständig, wenn wir gegen die Verträge sind. Dabei sind wir überzeugt, das ist eine absolut legitime Position gegen die Verträge zu sein. Es ist auch nicht eine extreme Position, überhaupt nicht.
Und wie ist es bei dir? Also, warum hast du jetzt persönlich, wie bist du dazu gekommen? Wie hast du auch die kritische Haltung eingenommen?
Ich bin immer eine politisch interessierte Person gewesen, aber nie politisch aktiv. Aber wo diese Verträge so langsam ans Licht gekommen sind, sage ich, wo man sich angefangen hat, damit auseinanderzusetzen, habe ich für mich schon gefunden, hey, das geht jetzt zu weit. Das ist jetzt wirklich nicht mehr gut. Und das klingt sehr dramatisch, aber es ist für mich wirklich so ein bisschen der Anfang vom Ende von dieser Schweiz, wie wir sie kennen. Und ich bin relativ viel gereist. Ich war über 50 Länder, auch Länder, die nicht unbedingt auf der Wunschliste der meisten stehen. Ich habe viel mit Leuten dort geredet, auch über ihre politische Situation. Und man merkt relativ schnell, man muss gar nicht so wahnsinnig weit gehen. Das, was wir in der Schweiz haben, das ist wirklich einzigartig. Es ist ein riesiges Privileg, das wir noch haben in der Schweiz. Wir können abstimmen, wir können uns einbringen, wir können uns im Milizsystem einbringen, auf lokaler Ebene, Gemeindeebene, aber wir können auch nationale Themen in Bewegung bringen. Das ist ein unglaubliches Privileg und das müssen wir bewahren. Und ich glaube, das haben wir Gründungsmitglieder vom Liberalen Netzwerk alle ein bisschen gemeinsam. Wir alle sind im Ausland gesehen, gewisse beruflich länger, andere eher so wie ich. Und wir haben einfach gesehen, an anderen Orten ist einfach nicht so gut wie bei uns. Und ich glaube, das wird manchmal ein bisschen vergessen. Wir nehmen das ein bisschen als selbstverständlich, die ganzen Mitwirkungsrechte, die wir haben. Und mit diesen Verträgen sind wir jetzt ein bisschen dran, die zu verlieren oder einfach gratis abzugeben.
Also du bist das Gegenteil irgendwie von einer isolationistischen Abschotterin. So tut man ja Kritiker wie dich und mich gerne bezeichnen, was ich unglaublich armselig finde. Ich meine eben auch, du bist in 50 Ländern gewesen, ich bin nicht in 50 Ländern gewesen, aber trotzdem würde ich sagen, ich bin ein weltoffener Mensch, du bist es auch. Da müssen wir uns schon wehren, dass wir da nicht in eine Ecke gestellt werden. Hast du das auch schon mal gehört, dass wir sind für eine abgeschottete Schweiz oder irgendwie so?
Ja, so direkt nicht, aber ich meine das, oder jetzt gegenüber mir so direkt nicht, weil ich glaube, die mich kennen, wissen, dass es nicht so ist, aber es ist auf jeden Fall ein Problem, oder wenn man heute sagt, hey, ich bin irgendwo auch für mein Land und ich bin irgendwo auch stolz auf das, das ist immer schon gerade sehr, sehr schwierig und für sein eigenes Land sein und für das auch einstehen, heisst ja überhaupt nicht, dass man nicht mit anderen zusammenarbeiten oder handeln. Auf jeden Fall, wir müssen mit den anderen handeln und zusammenarbeiten und kooperieren, das ist völlig klar. Wir wollen offene Märkte, aber wir wollen eben gleichzeitig auch unsere Demokratie und unseren Föderalismus und das, was uns so einzigartig macht, im positiven Sinn, das wollen wir bewahren, weil wir eben auch gesehen haben, dass es andernorts einfach nicht so ist und dass es ein riesen Privileg ist, was wir bei uns haben.
Ich tue unten dran einen Link rein, wo man mitmachen kann beim liberalen Netzwerk, dass sich möglichst viele auch bei euch anschliessen können, eben damit die Position auch wirklich, damit die legitimiert. Jetzt will ich es ein bisschen vertiefen. Du hast jetzt beide zweimal gesagt, eben, es geht dir wirklich darum, die Mitbestimmungsrechte, Demokratie und so, das zu bewahren, die Institutionen zu bewahren. Jetzt sagen die Befürworter von diesen Verträgen, sagen, ja, es ändere sich nichts. Ich habe vor einem Jahr ein Interview gemacht mit dem Ignacio Cassis und er hat gesagt, an der Demokratie ändert sich nichts. Stimmt denn das nicht, deiner Meinung nach?
Nein, eindeutig stimmt das nicht. Also, ich meine, es liegt auf der Hand. Oder? Also, die EU widerspricht eigentlich, wie sie organisiert ist, unserem Staatsmodell grundsätzlich. Und mit diesen Verträgen würden wir eigentlich wie ihr Modell uns überstülpen. Wir müssen dann ihr Recht übernehmen. Das geht mir definitiv zu weit. Und wir könnten ja wie zum Beispiel das Initiativrecht oder das Referendumsrecht würde zwar formal noch bestehen, genau, in den Bereichen, wo das Abkommen betrifft oder wo die Abkommen sind, aber halt eben nur formal. Und faktisch wäre es wie ausgehöhlt, weil wenn wir eine Initiative machen in einem von diesen Bereichen, verstößt ja das nachher gegen das Recht, das wir eigentlich von der EU müssen übernehmen müssen. Das heisst, wir werden dann sanktioniert, wenn ich das so
sage. Wenn
das
sagen.
Können die Ausgleichsmaßnahmen, das schöne Wort, wo ja eigentlich nichts anderes sind als vertraglich legitimierte Sanktionen. Also wenn wir gegen etwas sind, was wir eigentlich müssten übernehmen mit dieser dynamischen Rechtsübernahme, dann werden wir bestraft. So ist der Nutzen von dieser Ablehnung eigentlich wieder dahin. Also das Initiativrecht, das Referendumsrecht wird im zentralen Bereich ausgehöhlt. Unser Parlament kann noch Nein sagen, wenn etwas nicht passt. Aber auch dann kommen dann die Ausgleichsmaßnahmen. Sie können aber nicht mehr selber Gesetze schaffen in den Bereichen, die die Verträge betreffen. Was ja eigentlich ihre Aufgabe wäre. Mhm. Also in dem Sinn, nein, Demokratie bleibt überhaupt nicht so, wie sie jetzt ist. Aber die Demokratie ändert sich sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist der Kern vom Problem. Und die Verträge sind sehr unausgeglichen, sage ich mal. Oder? Die EU kann Erweiterungen vornehmen, neues Recht schaffen. Eben, wir können das nicht, außer wir werden dafür bestraft. Wenn wir irgendwo einen Streitfall haben, gibt es zwar das Schiedsgericht, aber das Schiedsgericht muss ja trotzdem den Europäischen Gerichtshof aufrufen, wenn es um europäisches Recht geht, was es auch immer wird. Und dann entscheiden dann, und unsere Gerichte haben nichts mehr zu sagen. Wir dürfen noch sehr viel zahlen für das Ganze. Ja, also für mich ist so ein bisschen das bilaterale 3, wie es so schön genannt wird, ist ein bisschen ein Marketingbegriff, sehr schlau gewählter Marketingbegriff, weil Wir hätten einfach, wir suggeriert, ja, es geht ja weiter wie bisher, die bilaterale 1 und 2, und jetzt kommt es zurück, kein Problem. Aber es ist eben wirklich eine Abkehr von diesem bilateralen Weg.
Siehst du den wirtschaftlichen Nutzen nicht, wo wir haben mit dem bilateralen Weg? Oder? Das wird ja auch ganz stark betont von den Befürwortern. Jetzt klingt doch nicht so, das sind Wirtschaftsverträge und die Wirtschaft braucht die.
Ja, der Nutzen ist so sehr unklar irgendwie. Und mir denkt, den kann niemand so ganz klar benennen. Also er ist irgendwie unklar, es ist wahrscheinlich auch klein und der Preis für die Verträge ist so hoch. Und mir denkt, für so ein Abkommen oder für Verträge von so einer Tragweite müsste der Nutzen mindestens sonnenklar sein. Und es gibt ja wie die Studie von Ecoplan, oder wo viel zitiert wird.
Vom Bundesrat bestellt. Die kommt von Ihnen. Ja.
Wo sie ja den Nutzen nur indirekt eigentlich ausweisen, wo sie sagen, wenn die bilateralen 3 nicht kommen, dann fallen das 1 und das 2 weg. Was ich schon mal per se nicht glaube. Aber wenn das 1 und 2 wegfällt, dann sinkt unser BIP. Aber wenn man es genauer anschaut, merkt man ja auch, dass kein BIP sinkt, weil es halt weniger Zuwanderung gibt. Pro Kopf ist es eigentlich vernachlässigbar.
0,63% also, in 20 Jahren. Es ist so unglaublich wenig. Oder niemand, der zulässt da draussen, würde das spüren. 0,63 in 20 Jahren, weil wir normalerweise haben wir ein Wachstum von etwa 15% in 20 Jahren. Oder? Genau. Weiter.
Ja, und für das wollen wir eigentlich so viel aufgeben für den Nutzen, der so unklar ist. Und der andere Nutzen, der uns immer versprochen wird, ist Marktzugang. Ja. Wir brauchen die Verträge, weil Marktzugang. Und ich denke mir, aber Marktzugang, das kommt doch, weil man gute Produkte hat und nicht, weil es irgendwo auf einem Papier steht, dass wir jetzt den Marktzugang haben. Also ich glaube wirklich, das kommt über gute Produkte und nicht über Verträge. Und was man nicht vergessen darf, mit den Verträgen übernehmen wir eine Unmenge Bürokratie, die unsere KMUs wahnsinnig viel wird kosten. Wahrscheinlich zum Teil auch, können sie es gar nicht stemmen. Wir haben wirklich halt viele kleine Betriebe. Es wird mehr Verwaltungsstellen geben. Wir müssen auch noch zahlen, mehrere 100 Millionen pro Jahr. Der Kohäsionsbeitrag wird morgen schnell verdreifacht und dann gilt er noch bis immer und kann erhöht werden einseitig. Und ich glaube, in Summe muss man fast davon ausgehen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen wahrscheinlich negativ sind. Also ja, und für das tun wir dann noch schnell unsere demokratischen Rechte abgeben. Das ist, ja, ich frage mich manchmal, wie hätte es so weit kommen können?
Das weiss ich auch nicht. Aber das ist natürlich eben das Perfide an dieser Ecoplan-Studie, die der Bundesrat in Auftrag gegeben hat. Oder er berechnet nur den möglichen Schaden, wenn es wegfällt. Ja. Die Kosten, wenn wir weiterhin so eine Zuwanderung haben für Infrastruktur, also Autobahnen, Spitäler, Eisenbahn, Schulen und so weiter, das hat noch gar niemand berechnet. Also darum, es ist wirklich kompliziert. Jetzt nimmt mich Wunder, oder meine, die Geschichte kommt jetzt bald in der Herbstsession in Ständerat. Man wird dort gross diskutieren, insbesondere über eine Frage, die ganz viele Leute bewegt, nämlich die Frage, wie dass man darüber abstimmt. Also ist es ein obligatorisches Referendum, wo das doppelte Mehr, also auch ein Ständemehr braucht, oder ist es das nicht, wie der Bundesrat sagt, eben weil er sagt, das sind doch normale Wirtschafts- und Handelsverträge, wo gar nichts irgendwie Politisches dranhängt. Wie seht ihr das?
Ja, das ist eine unserer zentralen Forderungen vom liberalen Netzwerk, dass es eben Stände mehr braucht. Die Verträge stehen über unsere Verfassung schlussendlich, also EU-Recht vor Schweizer Recht. Dann sind sie eigentlich inhaltlich fast weitreichender als ein Beitritt zu der EU. Natürlich nur in den Bereichen, die betroffen sind. Aber schlussendlich übernehmen wir dann Recht, wo wir selber nicht mitbestimmen können. Und ein Beitritt zu einer supranationalen Organisation braucht ja immer so obligatorische Referendum. Jetzt, es ist kein Beitritt, aber es ist eigentlich fast mehr, weil wir ja an dem Recht, das wir übernehmen, nicht mitwirken können. Und dann gibt es noch das Argument, dass man eigentlich die Verfassung müsste ändern, weil wir ja die Zuwanderung nicht mehr selber steuern können mit diesen Verträgen.
Und sie ausweitet?
Verfassung, genau, wir müssen das selber steuern und begrenzen. Und der Bundesrat hat ja selber auch schon gesagt, wenn früher, wenn die innere Struktur von der Schweiz verändert wird oder wenn die Außenpolitik neu orientiert wird, dann kann man so Verträge im obligatorischen Referendum umstellen. Haben sie auch gemacht beim EWR, beim Freihandelsabkommen. Aber jetzt bei diesen Verträgen soll man es dann nicht machen. Obwohl die ja so viel mehr sind als die anderen Abstimmungen. Also als zum Beispiel das Freihandelsabkommen. Es ist gut, so viel mehr.
Ignazio Cassis hat offen gesagt, das ist aus taktischen Gründen macht er das, oder? Es ist ja durchsichtig. Sie wollen die Verträge unbedingt durchboxen und dann ist es halt einfacher ohne, oder? Oder ja, wie siehst du das?
Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man es wirklich neutral anschaut, spricht alles dafür, dass man die Verträge am Stände mehr unterstellt. Und eben, er hat ja schon zugegeben, aus taktischen Gründen nicht, und das finde ich bedenklich.
Jetzt, du bist FDPlerin, zusammen mit den anderen sechs ebenfalls. Jetzt hat es vor einem Jahr die Delegiertenversammlung gegeben hier in Bern, wo beschlossen hat, dass die FDP für die Verträge ist, mit einem klaren Resultat, aber doch einer ansehnlichen Minderheit, und dann mit einem knapperen Resultat ist man gegen das Ständemehr. Wieso soll man trotzdem, also muss man sich jetzt als FDP-Mitglied nicht dem delegierten Versammlungsentscheid unterziehen?
Nein, ich glaube, der Entscheid ist ja erstens mal nur für die Vernehmlassung gewesen. Sie hat ein Gesetz offen für die effektive Abstimmung dann. Und ich bin auch nicht so ganz sicher, wie eine repräsentative Delegiertenversammlung für die Basis ist und für alle Wählerinnen und Wähler von der FDP oder Mitglieder. Bei uns können grundsätzlich alle mitmachen. Die Zielgruppe ist schon FDP-politische Mitte und Parteilose. Weil ich habe gesagt, es ist eine legitime Position und wir wollen einfach die Seite zeigen, dass die Gehör bekommt, die Seite, die jetzt vielleicht sich ein bisschen unterrepräsentiert fühlt und das Gefühl hat, wir sind allein. Wir suchen keine Konfrontation mit der FDP, macht keinen Sinn. Eben, wir sind ja alles FDPler und am Schluss möchten wir aber auch alle von der FDP irgendwo mitnehmen. Ich glaube, die eine Seite ist im Moment einfach ein bisschen lost in space und wird nicht wirklich abgeholt.
Was bedeutet das denn irgendwie zum Beispiel für, nächstes Jahr haben wir dann noch Wahlen. Ich meine, wenn die FDP gespalten ist in dieser Frage, und die wird sicher ein Wahlkampfthema sein, ja, muss die FDP da irgendwie einfach damit leben? Oder wie soll, deiner Meinung nach, die FDP damit umgehen?
Ja, ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, was nicht gut kommt, ist, wenn einfach jetzt eine Meinung in dem Sinn gesetzt wird und die muss man einnehmen. Ich glaube, in der FDP mag es durchaus verleiden, dass es verschiedene Positionen innerhalb der Partei gibt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man die Debatte sachlich führt, dass man wirklich die Argumente sachlich gegeneinander abwägt. Und ich glaube, das Thema, es braucht auch gar keine Polemik, es braucht gar keine Übertreibungen etc. Es bietet genug, um verschiedene Positionen einzunehmen. Also ich glaube, die FDP kann da durchaus mit verschiedenen Positionen ins Rennen gehen.
Oder was ich auch an dieser Delegiertenversammlung nicht ganz verstanden habe, aus einer FDP-Position ist man ja kritisch gegenüber Regulierung. Es ist klar, man kann diskutieren, wie viel Regulierung wir von der EU müssen übernehmen müssen. Es ist ja bezeichnend, dass das nicht ganz klar ist, dass Befürworter von ganz wenig reden und die extremsten Gegner von irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 10'000 Seiten. Ich würde eigentlich lieber, dass man das super klärt und dass man es weiss. Aber wahrscheinlich weiss man es eben nicht, weil man sich ja völkerrechtlich verpflichtet, auch in Zukunft Regulierung zu übernehmen. Und warum, das ist ja eine der grössten Fragen, warum hat sich die FDP irgendwie da nicht an ihre Wurzeln erinnert, dass sie Regulierung ja eigentlich kritisch anschaut?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es war auch noch sehr früh gewesen. Die Delegiertenversammlung, das war ja ein paar Monate gewesen, nachdem die Verträge das erste Mal auf dem Tisch gelegen sind. Und wir reden von 2000 Seiten mehr Vertragstext und 20'000 Seiten, die darauf referenziert werden. Also das hat niemand vollumfänglich können greifen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin auch nicht an dieser Delegiertenversammlung gewesen, aber ich glaube, die wenigsten Leute, die dort waren, haben die Verträge wirklich gelesen gehabt. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ihr habt bei euch Auf der Website habt ihr auch einen Punkt Bibliothek. Also es geht ja bei euch wirklich auch darum, dass man die Verträge ein bisschen liest, oder? Und dass man, also irgendwie, ich denke eben auch, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir in anderthalb Jahren ungefähr werden darüber abstimmen, dass wir irgendwie möglichst viele Leute ein bisschen von diesen Verträgen gelesen haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und wir sind selber nicht die, die jetzt die wahnsinnige Aufklärungsarbeit machen. Wir sind eher die, die diesen Leuten eine Stimme geben und ein Gesicht, die eben kritisch sind. Weil es gibt ganz viele Gruppierungen, die einen super, super Job machen und wirklich die Verträge auseinanderbehandelt haben. Und auf die, die wir verlinken in unserer Bibliothek, dass man wirklich alle Gruppierungen sieht, die so in eine ähnliche Richtung gehen, wo man aber auch auf die Seiten kommt, wo sich Leute wirklich Unmenge Zeit genommen haben, um die Sachen verständlich darzustellen. Ich bin gerade heute Morgen noch auf einer Seite von Bekannten, die jetzt so Quizzes gemacht haben rund um die Verträge, wo wirklich eindrückliche Zahlen dahinter sind, wenn man die Quizzes macht. Das ist wirklich eindrücklich. Und ich finde, es ist eben wichtig, dass sich Leute auch damit auseinandersetzen. Ich meine, niemand wird die 2000 Seiten wirklich lesen. Aber man muss auch gar nicht unbedingt. Es reicht schon, wenn man zum Beispiel mal Stromabkommen führen nimmt und das ein bisschen liest und dann sicher noch das institutionelle Protokoll, das kommt ja immer wieder vor, dann hat man schon sehr viel begriffen.
Und also, es ist durchaus lesbar, es ist durchaus gut. Also, wir tun das mit dem Quiz tun wir unten dran verlinken und wir tun natürlich auch das Dossier vom Nebelspalter verlinken, wo wirklich haben wir sehr viel in unserem Team investiert, um die wichtigsten Sachen rauszuschälen. Jetzt, Befürworter setzen ja auf eine andere Strategie. Sie gehen gar nicht so auf die Details von diesen Verträgen ein, sondern sie sagen mehr, ja, das sind doch unsere Nachbarn. Wir müssen doch mit denen gute Beziehungen haben. Und wenn wir Nein sagen, ja, was denn? Dann wird es ganz, ganz schlimm. Was sagst du auf das?
Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall gute Beziehungen haben. Wir müssen handeln und zusammenarbeiten. Aber diese Verträge sind keine guten Beziehungen, weil sie eben nicht ausgeglichen sind, überhaupt nicht. Und Angst finde ich schon ein schlechter Ratgeber. Und im Moment scheint es mir so ein bisschen, ja, wir müssen doch die Verträge annehmen, sonst wird die EU böse.
Ja, genau.
Ja, aber das ist ein schwieriges Argument. Das ist nie eine gute Idee. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir zu gleichberechtigter Zusammenarbeit kommen. Oder wir haben so viele Stärken in unserem Land. Wir sind ein Sonderfall, aber ich sehe das eben eher positiv. Wir haben so viele Stärken, wir haben innovative Produkte, hohe Qualität, super Hochschulen, tolle Arbeitsplätze, stabile Währung. Wir sind nicht unendlich verschuldet, etc. etc. Wir müssen doch diese Stärken wieder auf den Tisch bringen und sagen, hey, hört, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, aber wir geben dafür nicht unsere Souveränität auf. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass das würde funktionieren. Es wird wahrscheinlich, wenn wir jetzt die Verträge nicht annehmen, gibt es wahrscheinlich ein bisschen eine Eiszeit. Die EU wird uns wahrscheinlich nicht wahnsinnig freundlich behandeln in der ersten Zeit. Das machen sie aber jetzt manchmal auch nicht. Wir haben es gesehen bei den Grenzgänger-Thematik, wo wir jetzt plötzlich sollten, weiss nicht wie viel, 100 Millionen mehr zahlen, weil sie das so entscheiden. Und ich glaube, irgendwann müssen sie akzeptieren, wir haben gewisse Bedingungen, wir geben gewisse Sachen, unsere Eigenheiten nicht auf, aber wir wollen handeln und dann wird das so wieder funktionieren. Also es ist sicher nicht alternativlos. Ich finde es immer schwierig, wenn man so Themen als alternativlos anstellt. Wir müssen jetzt, weil sonst, nein, man muss nicht, man kann immer Alternativen suchen. Ich bin überzeugt, die gilt es.
Das glaube ich auch, oder? Wenn wir die Verträge mal abgelehnt haben und dann wirklich klar ist und vielleicht eben hoffentlich dann auch der Bundesrat nicht in 2021, sondern dann wirklich ehrlich sagt, das Problem ist die politische Anbindung. Das Problem ist nicht, dass wir Handel treiben und das Problem sind auch nicht technische Normen, die wir übernehmen. Das Problem ist die völkerrechtliche Verpflichtung zum Nachvollzug von Gesetze, die von anderen Politikern gemacht werden, als denen, die wir gewählt haben oder abwählen können, wenn wir nicht zufrieden sind. Ja. Wenn das einmal geklärt ist, dann kann man wieder neu anfangen und sagen, okay, jetzt machen wir etwas auf Augenhöhe. Und darum ist die Klärung meiner Ansicht nach auch sehr wichtig. Wie ist das? Ist jetzt das liberale Netzwerk, sind die schon gross? Sind die in allen Regionen? Oder wie sind die organisiert? Was machen die?
Wir sind als Verein organisiert und sind komplett unabhängig. Also wir haben auch Private, die uns Spenden gegeben haben, dass wir gewisse Sachen, Aktivitäten können zahlen können. Aber wir sind eigentlich sehr unabhängig. Wir sind wirklich in der Deutschschweiz unterwegs im Moment. Wir haben noch keine Ressourcen gefunden, um in die Romandie oder ins Tessin zu expandieren. Wir haben ja einfach unsere Webseite, die so ein bisschen unser Hub ist, wo wir unsere Meinung darstellen, wo wir aber auch eben die Leute, die bei uns beitreten, lassen, zu Wort kommen. Und dann sind wir auf Social Media aktiv. Wir werden uns sicher dann auch in den Abstimmungskampf einbringen. In welcher Form genau ist noch zu definieren. Und bei uns Mitglied werden ist also so einfach, wie es nur sein kann. Man kann einfach auf der Webseite Mitglied werden und man muss auch nichts zahlen oder so. Es geht wirklich echt darum, dass man sieht, hey, ich bin nicht allein. Es hat andere, die die gleiche Meinung haben. Man darf dann auch seine Meinung äußern. Mhm. Ja.
Das finde ich super. Wir sind nicht allein, wir Liberalen, die aus liberalen Gründen sagen, die Verträge sind kritisch. Das war es Bern einfach speziell mit der Lea Amstadt, Präsidentin vom liberalen Netzwerk, wo die Rahmenverträge kritisch unter die Lupe genommen hat und weiter wird nehmen. Geht dort schauen, geht beitreten, geht mitmachen, geht euch informieren, geht Kolleginnen und Kollegen in eurem Umfeld darüber informieren, dass es das gibt, dass es legitim ist. Es ist sogar, ich finde es fast eine Pflicht aus liberaler Sicht. Ich verstehe es immer noch nicht, warum man die Regulierung aus Brüssel so toll kann finden, wenn man in der Schweiz immer kritisch ist gegenüber Regulierung. Aber vielleicht klären wir das zusammen mit anderen FDPler, die anderer Meinung sind. Das war Lea Amstadt vom Liberalen Netzwerk. Danke, bist du da gewesen.
Danke dir für die Einladung.
Und das war es Bern einfach. Danke vielmals fürs Zuschauen, fürs Weiterempfehlen. Einen Daumen nach oben. Dönt auch erzählen oder kommentieren, was ihr da gehört habt. Ich bin gespannt auf euch Feedback. Und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen. Es muss sich kein Freisinnige und kein Freisinnige entschuldigen, wenn er die Verträge nicht so toll findet. Wir hören uns wieder im gleichen Kanal bei nächster Gelegenheit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch